Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Folge lautet: Wer braucht noch Liquid Alternative Fonds? Und für diesen Podcast haben wir uns folgenden Gast eingeladen: Claude Ewen, International Sales Director bei Liontrust. Hallo Claude.
Hallo Paul.
Ja, Claude, bevor wir zur Sache kommen, erzähl uns doch noch einmal, was wir eben über Liontrust wissen müssen. Wo sitzt ihr, wie viel Asset under Management habt ihr und was treibst du eigentlich den ganzen Tag so?
Das ist eine sehr gute Frage. Nee, also Liontrust ist ein unabhängiger Asset Manager, der 1995 in London gegründet wurde und auch seit 1999 dann an der Londoner Börse gelistet ist, also totaler Free Float. Wir managen ungefähr 32 Milliarden Euro, davon ist allerdings der größte Teil immer noch im Vereinigten Königreich, ungefähr 3,5 Milliarden sind da, 1,5 im internationalen Geschäft. Dann haben wir 7 verschiedene Investment-Teams, die sind dann jeweils unabhängig voneinander. Das heißt, wir haben keinen Chief Investment Officer, keine Hausmeinung. Jedes Team managt das Geld im besten Interesse seiner jeweiligen Kunden und damit sind wir die letzten Jahre sehr gut gefahren. Ich bin jetzt seit etwas mehr als 1,5 Jahren dabei und sitze hier in Luxemburg und kümmere mich dann um den größten Teil des deutschsprachigen Marktes, also um hauptsächlich Deutschland und dann auch noch ein bisschen, bin ich noch manchmal ein bisschen in Wien unterwegs.
Die letzte Jahr insbesondere war ja relativ ungemütlich für Liquid Alternative Strategien. Es gab nichtsdestotrotz, wenn wir vielleicht jetzt mal den Zeithorizont ein wenig erweitern, würde ich schon sagen, dass es einen deutlichen Bedeutungszuwachs alternativer Investmentstrategien gab. Was sind denn deiner Meinung nach die Gründe gewesen, warum Liquid Alternatives, bevor wir vielleicht auf den Abschwung zu sprechen kommen, warum Liquid Alternatives eben so erfolgreich geworden sind und auch immer beliebter wurden?
Ja, also ich glaube, es gibt einen Hauptgrund, der wahrscheinlich auch nicht sehr überraschend wird. Das ist natürlich das niedrige Zinsumfeld, mit dem wir sehr lange konfrontiert waren. Ich glaube, man kann es drehen und kehren, wie man will. Es gibt halt immer viele Investoren, die sich nicht mit einem hundertprozentigen Aktienportfolio wohlfühlen. Und diese brauchen halt Alternativen. Auf der Rentenseite gab es überhaupt nichts mehr zu holen. Deshalb kam, glaube ich, diese ganze Bewegung mit Liquid Alternatives, mit Long-Short-Fonds, wo halt den Anlegern eine anleiheähnliche Rendite angeboten wurde mit einer geringeren Volatilität, als das bei den Aktienmärkten der Fall ist. Und ich glaube, da muss man ehrlicherweise auch noch hinzusetzen, dass es natürlich auch von der Vertriebsseite relativ interessant war, weil die meisten dieser Liquid Alternatives waren mit einer Performance Fee ausgestattet und in einem Umfeld, wo die ETFs immer wichtiger werden und immer einen größeren Anteil der Portfolios ausmachen, sind natürlich solche Provisionen für die Berater nicht uninteressant.
Zu Liquid Alternative Fonds gehören natürlich verschiedene Arten, eine Vielzahl verschiedener Strategien, ob Aktien-Anleihen-Strategien, Long-Short-Strategien, Relative-Value-Strategien, Absolute-Return-Anleihansätze etc. Also da gibt es einiges. Du sprachst schon gerade kurz davon, dass eben in einem niedrigen Zinsumfeld die Strategien auch nachgefragt worden sind. Umgekehrt, klar, wir berichteten da auch letztes Jahr im Podcast mit Lupus Alpha darüber, dass eben in einem gestiegenen Zinsumfeld für viele Investoren Liquid Alternatives uninteressanter sind. Was ist deine Meinung dazu? Werfen da gegebenenfalls auch die Anleger zu früh die Flinte ins Korn? Sollte man vielleicht auch oder kann man auch davon ausgehen, wenn jetzt eben wir uns in einem normalen Zinsumfeld bewegen, dass eben traditionelle Marktmuster, Zinsentwicklung, Korrelation wieder funktionieren?
Ja, also ich glaube schon, dass also der größte Teil, ich habe es ja schon bereits erwähnt, von dem Erfolg war auch die niedrigen Zinsen zurückzuführen und mittlerweile jetzt in einem Zinsumfeld, wo es wieder für normale, ich sage immer unter Gänsefüßchen, normale Produkte, normale Renditen gibt, gibt es natürlich eine ganze Reihe von Anlegern, die sich dann natürlich wieder ihrem klassischen Muster zuwenden. Ich kann da auch Beispiele, wir hatten auch zum Beispiel einen großen Kunden, eine Bank in Luxemburg, die hat extra einen Dachfonds aufgelegt mit Liquid Alternatives, einfach um nicht mehr in Anleihe investieren zu müssen. Da kam dann auf einmal der Chef vom Private Banking und hat gesagt, okay, wir möchten es wieder so einfach wie möglich, macht uns wieder ein 50-50 Portfolio, was aus 50% European Corporates und 50% Aktien besteht. Und man muss ja auch sagen, wenn man jetzt als konservativer Investor sich einen, ich sag jetzt mal, einen europäischen Unternehmensanleihefonds ins Portfolio legt, da kriegt man ungefähr 4,5% und dann ist man sehr nah an einer Rendite, die für eine ganze Reihe von Kunden, glaube ich, zufriedenstellend ist.
Aber also würdest du dann quasi auch sagen, dass es eben jetzt kein Phänomen war, der Abverkauf von Liquid Alternatives, der nur von Retail oder nicht institutionellen Kunden ausgegangen ist, Wholesale-Kunden, sondern auch eben institutionelle Kunden sind? Ihr habt ja auch eine Long-Short-Strategie auf euch zugekommen und gesagt, nee, ist für uns jetzt aktuell einfach uninteressant, weil wir auch Rentenfonds jetzt wieder attraktiv einsetzen können.
Ja, also ich glaube schon, dass wie immer, wenn Produkte gut laufen, dann werden sie vielleicht etwas zu sehr im Vertrieb eingesetzt. Und ich glaube, dass wir im Retail-Segment, ich glaube, da haben schon ein paar Leute solche Produkte gekauft, die doch recht komplex waren, die das nicht hätte machen sollen. Und ich glaube auch nicht, dass diese Investoren nochmal zurückkommen. Also wirklich im kleinen Retail-Geschäft, ich sage jetzt mal, wenn ein Investor 50.000 Euro hat und hat er für 10.000 Euro Liquid Alternatives gekauft, der setzt dieses Geld jetzt wieder auf ein Festgeldkonto und der wird auch nie wieder zurückkommen. Wenn wir jetzt aber im Marktsegment etwas nach oben gehen, jetzt im gehobenen Private Banking oder im institutionellen Geschäft, da sehen wir schon weiterhin Interesse nach unkorrelierten Renditequellen. Ich glaube, man muss da auch einen relativ großen Unterschied machen zwischen alternativen Produkten, die irgendwie eine relativ geringe Vola oder Value at Risk berücksichtigen müssen. Ich sage jetzt mal eine Vola von 4-5, so ganz konservative Produkte, die nicht viel machen können. Und dann eben richtige Hedgefonds, die ganz konsequente Wetten eingehen können und die dann auch oft durch die ihnen gegebenen Freiheiten klassische Aktienfonds outperformen konnten und dies dann auch noch relativ oft mit einer geringeren Volatilität.
Ja, dann gib den Kindern nochmal Namen. Also würdest du dann sagen, dass die defensiven Liquid Alternative Produkte es deutlich schwieriger haben als die offensiveren Produkte, wenn man sie so einteilen kann? Ich meine, ihr habt ja diesen Long Short Equity Fonds, wo ich jetzt mal von ausgehen würde, ist einfach vom Grundsatz her, von der Konstruktion her, risikoreicher als jetzt eine eher defensive Alternative-Rentenstrategie.
Genau, also ich glaube, dass die Zeiten von so, ich sag jetzt mal, ein Long-Short-Anleihefonds mit einer Vola von 3, warum sollte man mit der Gebührenstruktur, die da oft verlangt wird, macht das relativ wenig Sinn. Und ich glaube, diese Produkte werden nach und nach vom Markt verschwinden oder sie müssen ihre Anlagestrategie anpassen. Unser Produkt ist, wir haben einen europäischen Long-Short-Fonds, der nicht marktneutral ist, sondern der relativ große Netto-Exposure, er kann, zeitweise fährt er bei 10-20% netto, letztes Jahr ist er viel höher gefahren und da haben wir auch sehr unkorrelierte Renditen erzielt. Und der Fonds hat besonders im Jahre 2018, als sowohl die Renten als auch die Aktien nicht funktioniert haben, und da wäre man mit diesen beiden traditionellen Assetklassen zweistellig im Minus gewesen, da war unser Fonds über 18% netto im Plus. Das heißt schon, wenn man da ein gewisses Risiko eingehen kann, dann helfen solche Strategien oft in Zeitpunkten, wo man es halt auch braucht.
Und man muss natürlich auch hinzufügen, vielleicht, dass 2022 ja auch nochmal gezeigt hat, eben, dass man mit Anleihen nicht per se sich in Sicherheit begeben kann. Also es gibt natürlich auch Marktphasen, wo man auch, wer weiß, wann das wieder so kommen sollte, aber da hat es natürlich auch wehgetan, wenn man in Renten investiert gewesen ist. Ja, gegen wen müsst ihr denn dann oder gegen wen müssen Liquid Alternative Strategien denn dann, die vielleicht ein bisschen offensiver sind, jetzt nicht die ganz defensiven, in den Ring steigen und konkurrieren? Sind es dann eben die Multi-Asset-Fonds, dieser Welt? Oder würdest du sagen, es sind dann doch auch eher die klassischen Aktienprodukte?
Ja, also ich glaube immer noch, dass ein guter alternativer Fonds ist eine Ergänzung zu einem Multi-Asset-Fonds. Ich glaube, jeder Investor, außer er ist 19 Jahre jung und investiert über einen Sparplan in ETFs, hat eine gewisse Allokation zu Aktien und Anleihen, und da macht halt so ein alternativer Fonds meistens Sinn. Ich habe da auch, glaube ich, die Zahlen nur mal geschaut von unserem Fonds. Da, wo habe ich das jetzt? Die Korrelationen sind sehr gering. Jetzt zum Beispiel zu globalen Aktien sind wir bei 0,1. Wir haben eine negative Korrelation zu globalen Anleihen. Und auch die Korrelation zu einem 50-50 Aktienanleihefonds liegt bei, glaube ich, 0,08. Das heißt, es ist schon eine sehr gute Beimischung für ein ausgeglichenes Portfolio, sage ich mal.
Ihr seid ja auch recht breit aufgestellt in Europa. Du sprachtest davon. Du sitzt jetzt in Luxemburg, coverst die Dachregion, ne?
In der Schweiz,
Schweiz noch nicht, Österreich. Nichtsdestotrotz, wie ging es denn den anderen Vertriebskollegen in den anderen europäischen Ländern? Haben wir da eine ähnliche Entwicklung gesehen wie hier in Deutschland in 2023? Also eben dieses höhere Zinsen machen den Hedge-for-Light-Produkten die Kunden streitig? Also Abverkauf von Hedgefonds aufgrund von höheren Zinsen, oder gehen die in anderen Ländern damit ein bisschen cooler um?
Das hängt ein bisschen davon ab. In der Schweiz zum Beispiel hatte die Strategie letztes Jahr, glaube ich, relativ viele Zuflüsse. Wenn man sich jetzt aber ein bisschen den Süden anschaut, besonders Italien, da gab es doch eine ganze Reihe von Abflüssen. Das ist besonders in Italien, ist der Retail-Markt ja auch sehr, sehr, sehr breit, und da konnte man, ich sage es jetzt mal ein bisschen nicht so nett, alles, was irgendwie so eine Rendite von ungefähr 5% versprach, hat sich da verkauft wie warme Semmeln. Und jetzt, da ist ja auch der italienische Staat, der braucht ja auch chronisch neues Geld. Und da mittlerweile ist eine ganze Reihe von diesen Investoren, die sich wieder einfach italienischen Staatsanleihen zuwenden, weil sie da eine Rendite und eine gefühlte Sicherheit kriegen, die sie natürlich bei Liquid Alternatives nicht so empfinden. Das heißt, da haben wir schon konsequente Abflüsse gesehen zugunsten sehr, sehr klassischer Investmentprodukte wie Staatsanleihen.
Und UK, dem Heimatmarkt, wie seid ihr? Also hattet ihr denn jetzt mit dem USITS in, wenn man es so messen kann, wir haben ja auch immer unser Webinar mit Morningstar, wo man eben Zahlungsströme analysiert. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach, da genau daraus zu schließen, woher kommen denn jetzt die Abflüsse. Aber hattet ihr jetzt in eurer oder in deiner Vertriebseinheit Abflüsse in eurer Long-Short-Strategie, und wie sieht es denn eben mit dem Heimatmarkt UK aus? Die sind ja eigentlich immer recht positiv gestimmt und auch nicht so risikoavers wie wir auf dem europäischen Festland.
Ja, deshalb, also unsere Strategie wird hauptsächlich von unseren Investoren in Europa gehalten. Das heißt, glaube ich, haben wir jetzt letztes Jahr ein oder zwei neue Kunden in UK hinzugewinnen können, aber für diese Strategie macht der Heimatmarkt nicht besonders viel aus. Wenn du schon drauf zu sprechen kommst, also in UK, da gibt es momentan ganz andere Umwälzungen. Da ist vor allem der Trend weg von dem Home-Bias, dass die Engländer waren immer sehr den englischen Aktien zugetan, und das ist dabei wirklich zu wechseln. Die investieren jetzt viel mehr global. Das heißt, wir sehen wie jeder Asset Manager, der UK-Fonds anbietet, dass da momentan wenig Interesse besteht, weil einfach es einen strukturellen Druck gibt, englische Aktien zu verkaufen. Aber das hat jetzt nichts mit...
Das hat damit nichts zu tun, da könnte man sogar eine separate Podcast-Folge zu aufzeichnen, aber vielleicht ist es ja auch ein antizyklisches Investment, jetzt auf britische Aktien zu setzen. Sehr, sehr billig, das ist so. Ja, jetzt mit Blick eben auf das neue Zinsumfeld, hat sich denn dann eure Strategie an sich auch verändern müssen, angepasst werden müssen, weiterentwickelt? Habt ihr dann im Zuge dessen was verändert, oder bleibt man dann auch da als Anbieter, als Manager einer Liquid Alternative Strategie seiner Strategie treu?
Information, Drescher und Sie. Fondscout. Sehen Sie Fonds mit anderen Augen. Seit 2,5 Jahrzehnten ist der Fondscout Deutschlands ältester Informationsdienst für Fonds. Unabhängig in Recherche und Analyse, pointiert in der Beschreibung und Kommentierung von Ereignissen, Entwicklungen und Produkten. Schon 1997, als erster deutscher Börsenbrief für Fonds aufgelegt, ist der Fondscout inzwischen mit der Zeit gegangen und erscheint seit 2020 als Sammlung unregelmäßiger Blogbeiträge ihrer Verfasser Dirk Arning und Björn Drescher. Machen Sie doch einfach Gebrauch von diesem Angebot, zwei erfahrenen Fondsanalysten über die Schulter zu blicken, sie auf ihren Streifzügen durch die Fondsbranche zu begleiten und sich eine Meinung einzuholen. Sie finden den Fondscout unter www.drescher-zie.de. Viel Spaß beim Lesen.
Nee, also bei uns, also den Investmentprozess gibt es in der Form seit 2006. Und auch wenn wir immer, wenn wir ein RFP verschicken, da steht eine ganze Seite drin, wie ein Investmentprozess zu handhaben ist. Und wenn man bis einen erstellt hat, sollte man sich dran halten und auch sich darüber bewusst sein, dass dieser Investmentprozess nicht immer funktionieren kann. Was wir jetzt gemacht haben, das ist immer eine Weiterentwicklung. Wir haben wirklich eine ganze Reihe von Indikatoren, die manchmal über Zahlenreihen von 90, 100 Jahren gehen. Wir haben dieses Jahr einen neuen mit reingenommen. Das ist ein schwieriges Wort, der heißt Momentum. Die Effikazität vom Momentum. Ja. Ich kriege es eigentlich einfach nicht ausgesprochen. Was wir damit machen, ist, wir messen mehr oder weniger die Volatilität vom Momentum-Faktor. Momentum ist ein sehr, sehr starker Faktor. Wenn das gut funktioniert, ist das der Faktor, der, glaube ich, am meisten Geld reinbringt. Wenn er allerdings dreht, dann tut es oft sehr weh. Und dieser neue Indikator, der soll uns dabei helfen, herauszufinden, wann man in Momentum investiert sein soll und wann weniger. Das ist relativ technisch, aber das war jetzt die Weiterentwicklung im letzten Jahr, was uns halt erlauben soll, die insgesamte Vola vom Fonds noch einmal zu reduzieren, wenn man das etwas früher erkennt, wenn man diesen Faktor untergewichten soll.
Wenn du jetzt ein Fazit ziehen müsstest, ist jetzt auch sollst, wir hatten ja den Podcast überschrieben mit Wer braucht noch Liquid Alternative Fonds? Wie würdest du darauf antworten, wirklich sagen, ja, man braucht noch zum Teil Liquid Alternative Fonds, bestimmte Arten, aber nicht mehr alle?
Ich fasse das nochmal relativ generell zusammen. Wir haben jetzt viel über niedrige Zinsen geredet und ich glaube, dass höhere Zinsen nicht per se schlecht sind für Liquid Alternatives. Normalerweise sollte dies dazu führen, verschiedene Unternehmen besser laufen sollen als andere. Und was macht ein Hedgefonds? Ein Hedgefonds ist da, um Ineffizienzen aufzuspüren und diese auszunutzen. Und das sollte in einem höheren Zinsumfeld doch relativ einfacher sein. Ich glaube, das ist auch empirisch bewiesen, dass höhere Zinsen eher gut sind für alternative Strategien. Was natürlich der ganzen Hedgefonds-Welt helfen würde, wäre eine etwas höhere Volatilität. Und das, glaube ich, wird noch ein bisschen dauern. Wenn man sich jetzt wieder den VIX anschaut, ich glaube, der steht heute bei 13 oder 14. Was die Hedgefonds-Welt brauchen würde, ist mehr Vola. Und ich glaube, dieser Bullenmarkt ist auch schon wieder etwas älter. Und ich will jetzt nicht sagen in den letzten Zügen, aber wenn ich das mal wieder drehen sollte, und das wird sich irgendwann mal drehen, dann ist man bei Hedgefonds doch recht gut aufgehoben.
Um es vielleicht nochmal rauszukitzeln, und wie würdest du sagen, man braucht noch diese defensiven Hedgefonds, Liquid Alternative Strategien, die funktionieren ja an sich auch per se besser in einem höheren Zinsumfeld.
Ja, es ist relativ einfach. Ne? Die meisten, ich sag jetzt mal, ob du jetzt einen Long Short Bond Fonds hast oder Long Short Equity und der ist marktneutral. Früher, der hält ja relativ viel Cash. Früher hast du auf diesem Cash hast du 0 gekriegt, jetzt kriegst du 3 oder 4%. Das heißt, die Grundrendite von diesen Fonds ist viel höher, als sie noch vor ein paar Jahren war. Das heißt, aus diesem Grund werden sie funktionieren. Aber ich sage jetzt mal, bei Hedgefonds ist es so, wenn du jetzt einen gut bezahlten Manager hast und du gibst dem so eine Vola-Bandbreite von 3, ist ein bisschen so, als wenn du dir einen Porsche kaufst und dann drosselst du den auf 50. Das irgendwie hast du sehr viel bezahlt, um nicht sehr schnell voranzukommen. Und ich glaube, es wäre besser, wenn die Investoren sich vielleicht weniger Hedgefonds anschauen, dafür aber ein paar, die halt konsequente Wetten eingehen können, und dann auch für das Geld, was sie investieren, einen guten Mehrwert kriegen.
Ja, mit Blick auf die Uhr, Claude, frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Was hast du uns heute mitgebracht? Was liegt momentan auf deinem Nachttisch? Es muss auch kein Sachbuch sein.
Nein, ich habe da ganz ehrlich bei dem, ich habe das, ist ein tolles Buch, ich habe das geklaut beim Björn, hatte das erwähnt beim Petersberger Treffen für das Tacheles-Gespräch. Das Buch heißt Same as Ever, 23 Dinge, die sich nie ändern, und es ist super. Ab und zu immer so 10, 15 Seiten über Sachen, die halt schon immer so sind. Ich sag mal so, Best Story Wins, das heißt, die Leute wollen eher eine gute Geschichte hören als jetzt die Fakten. Es ist teilweise investmentbezogen, aber nicht nur. Ich kann es nur empfehlen, sehr kurzweilig, sehr lustig und auch, glaube ich, für den Alltag von den meisten Leuten, die im Investment tätig sind, sehr hilfreich.
Ja, Claude, dann vielen Dank. Literaturempfehlung haben wir hier so notiert. Danke für das Gespräch und wie immer den Zuhörern sei auch gedankt fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Podcast positiv bewerten, abonnieren und auch gerne bei der nächsten Folge wieder einschalten. Und in dem Sinne verabschiede ich mich aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.